Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Guten Tag und guten Morgen, liebe Sarah.
Oh, so formell heute. Guten Morgen, Mike.
Ja, nee, gar nicht formell, sondern ich habe gute Laune gehabt, weil ich einfach den Herbsttag morgen genutzt habe und wirklich irgendwie, keine Ahnung, der erste richtige Morgentau, den ich erlebt habe. Die Blätter, die plötzlich auf einmal von jetzt auf gleich komplett gelb und runter gehen und so in der Geschwindigkeit, die erstaunlich ist. Also dieses Jahr kommt es mir wahnsinnig schnell vor. Und ich hatte gestern war so ein mega harter Tag irgendwie mit viel Reiserei und den ganzen Hunden und Sack und Pack. Und heute Morgen diese Stille zu genießen, einfach mal durchzuatmen, mir einen Kaffee mitgenommen. Und das war schon sehr energetisch. Und jetzt bin ich klar im Kopf und durchgelüftet und habe meinen Kaffee, meinen zweiten. Und alles wunderbar. Wie geht's dir so?
Mir geht's ehrlich gesagt super. Also ich bin irgendwie ultimativ gestresst, weil irgendwie im Moment so viel auf dem Tisch liegt, aber trotzdem irgendwie alles gute Sachen. Also alles in Ordnung, ist nur Stress, aber ein positiver, kennst du ja. Den soll es ja auch geben. Und ich habe eine ähnliche Erfahrung mit dem Herbst wie du gemacht, weil ich ja jetzt mit Ivy morgens immer zusammen in den Garten gehe. Die ist noch nicht ganz stubenrein. Und die bräuchte mich jetzt nicht mehr mit im Garten, weil ich mache das am Anfang immer, um sicher zu gehen, dass sie da keinen Schabernack machen, die Hunde. Oder doch, wir sind echt Fort Knox, ne? Unser Zaun, der ist so derart dicht, da kommt wirklich nichts durch. Aber ich denke mir immer, man hat Pferde kotzen sehen, findet die nachher doch noch irgendwo eine Stelle zum Abhauen. Aber da hat sie gar keine Motivation. Sie sucht auch nicht. Deswegen darf sie theoretisch alleine in den Garten. Aber dann würde sie sich nicht lösen. Oder wir arbeiten da noch dran, den Garten zu nutzen und nicht das Haus. Und auf Spaziergängen geht's noch gar nicht, weil viel zu aufgeregt, viel zu viele Eindrücke. Also ist quasi wie ein Welpe, nur halt ein eineinhalbjähriger Welpe.
Und aufgeregt.
Ja, und ich stand halt heute früh auch, so wie du, im Garten. Das war so nebelig, irgendwie 17:30 war es. Und mit meiner Kaffeetasse und habe Ivy so beobachtet, wie sie lange, lange, lange den richtigen Platz suchen musste, um sich zu lösen. Und fand's halt richtig super, so ruhig. Und wir haben hinter unserem Garten ja den Kölner Randkanal. Das ist, da stromert quasi immer so eine gewisse Menge Wasser durch. Und da, man hört also immer so ein Plätschern. Wenn es sehr, sehr ruhig ist, sonst würdest du es nicht hören am Tag, aber wenn es dann so ruhig ist, hörst du das Plätschern und dann, wenn du die Augen zumachst, kannst du dir einbilden, du wärst an einem Fluss in den Bergen oder so.
Oh.
Es ist zwar nur der Kölner Randkanal, so gar kein schönes Bächlein oder so.
Ich wollte gerade sagen, der Kölner Randkanal, aber, das klingt irgendwie.
Ja, aber
so.
Mach einfach die Augen zu, lass die Fantasie den Rest machen. fand ich auch richtig schön, weil es auch noch nicht so fies kalt ist und man kann da noch so mit dem Pulli, kannst du da noch im Garten stehen, echt schön.
Aufgeregt, das ist ja unser Thema, aufgeregte Hunde. Und das passt ja sehr gut. Ich stalke euch wieder, also dich und Ivy, und sehe auch, dass sie manchmal ganz schön aufgeregt ist, deshalb passt das ja heute ganz gut. Wie kriegt man denn aufgeregte Hunde in den Griff und warum sind die überhaupt so aufgeregt und was steckt dahinter? Also freue mich schon auf die Folge. Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Der passt eigentlich ganz gut dazu.
Ja.
Ivy darf halt ja noch nicht von der Leine und die hat aber ordentlich Zunder. Also das ist jemand mit unheimlich viel Energie und versuche tunlichst nicht darüber nachzudenken, was in diesen Hunden drin ist. Also ich weiß, dass ich das mal sehr viel gefragt werde, auch gerade hier bei Mika und Ronja, aber es ist müßig und es macht keinen Sinn. Man wird es nicht herausfinden. Aber bei Ivy ist ja offensichtlich, dass da irgendwelche Schäferanteile drin sind. Und die siehst du auch im Wesen total und die hat halt richtig Power, ne? Und hat voll Bock, was zu machen. Und wenn so unser normaler, wirklich sehr bewegter Alltag reicht halt noch nicht. Und dann hat die, weil die ja auch nicht von der Leine kann und nicht richtig flitzen darf, sondern immer an der Leine mit uns laufen muss und sie das tierisch ankotzt, fängt die jetzt halt an den Garten wie eine Irre Kreise zu rennen. Also die rennt, wir haben da unseren Aufstellpool, der ist jetzt so winter fit gemacht. Das ist wie so ein Riesenberg aus Kunststoff sozusagen. Und dann rennt die da drumherum wie eine Irre und versucht immer wieder Mika zu animieren, da mitzumachen. Mika hat aber im Moment akut schlechte Laune. Ich denke, Nachwehen ihrer letzten Läufigkeit sind gerade aktiv. Die ist insgesamt tierisch scheiße gelaunt einfach. Die ranzt alle anderen Hunde an und keiner darf Spaß haben und die ist irgendwie einfach fies drauf gerade. Ivy will das aber nicht einsehen. Und Ivy lässt nicht locker. Und Ivy rennt ihre Runden und geht dann immer wieder zu Mika und haut die quasi einmal so an, könnte man sagen. Mika ärgert sich. Und die war so beharrlich. Gestern Abend höre ich plötzlich, ich war drin, und ich höre plötzlich, wie es draußen richtig abgeht. Und ich gehe raus und sehe, wie Mika doch eingestiegen ist auf das Spiel. Ich habe mich halt so gefreut. Also zum einen für Mika, weil ihre schlechte Laune ihr einfach nicht gelassen wurde von Ivy und sie jetzt Spaß haben musste. Und Ivy hatte ihren Spielpartner, den sie sich so gewünscht hat. Das war echt schön.
Oh Mann. Also ich bin ja sicher, ich sagte, habe das bei Sunny schon gesagt, aber jetzt bei Ivy habe ich irgendwie ein anderes Gefühl, warum auch immer. Irgendwie habe ich so den Eindruck, die bleibt länger oder vielleicht sogar noch länger.
Es ist ein ganz schwieriges Thema.
Ja, das glaube ich.
Also es ist so, mein Mann würde die wirklich super gern behalten einfach. Der findet die ganz, ganz toll. Die hat auch so ein bisschen Boogie-Vibes. Und meine Kinder lieben die und der Hund ist einfach genial. Also es ist für uns ist das ein Jackpot, der Hund. Das ist ein Hund, der super zu uns passt und alles fein. Ich bin aber ganz beharrlich daran, dass ich diese zwei Pflegestellenplätze bei uns zu Hause, die möchte ich frei halten. Das ist mir einfach wichtig. Und jetzt sind wir gerade in einer Konversation. Mein Mann versucht mit mir zu verhandeln und ich habe gesagt, du kannst den Hund gern behalten. Ich freue mich am allermeisten drüber. Die darf gern bleiben, aber meine zwei Pflegestellenplätze, die bleiben auch.
Oh,
das heißt, da sind wir jetzt gerade in so einem Austausch, wie das funktionieren kann. Wir haben auch Zeit, weil es meldet sich einfach niemand auf Ivy. Ist mir unbegreiflich. Also ich verstehe überhaupt, ich habe gedacht, die rennen mir die Bude ein, die Leute, für diesen Hund. Und es ist so, wenn jetzt, sie hat zum Beispiel jetzt eine Person, die mich angeschrieben hat, zu Ivy mit ein paar Fragen. Und ich habe gesehen, dass sie halt ultrasportlich unterwegs ist. Die hat auch schon einen Hund und die geht viel rennen mit den Hunden und so. Und dann dachte ich so, boah, das könnte ich mit einem also da würde ich mich richtig wohlfühlen mit. Na, das wäre total super, das hat sich dann nicht ergeben. Aber das wäre jetzt sowas gewesen, wo ich gar keinen Schmerz mit gehabt hätte. Aber das müsste dann schon, also es müsste für Ivy müsste jetzt halt wirklich einfach der ganz perfekte Mensch oder die ganz perfekte Familie kommen. Dann glaube ich, würde das gut klappen. Ansonsten könnte es sein, dass du recht behältst.
Ich habe so ein Bauchgefühl, aber ja. Ich finde diese Diskussion spannend, dann zu sagen, hey, wir können ihn super gern behalten, aber ich hätte gerne auch die zwei Pflegeplätze in jedem Fall weiterhin. Sehr schöne Diskussion, weil das würde bedeuten, im krassesten Fall wären dann einfach 5 Hunde bei euch im Haus.
So ist es. Sieht so aus, ja. Ich meine, ich sag's dir, wie es ist, Mike. Von mir aus können auch 10 Hunde bei mir rumlaufen. An mir soll's nicht liegen.
Eieiei. Das ist eine Herausforderung und auch 4 ist bei mir schon einfach manchmal auch, wo ich denke, das ist einfach too much. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass der ein oder andere auch aufgeregt ist und dass sie altersmäßig sehr auseinanderliegen. Die einen werden alt, die anderen sind aus dem Gröbsten raus und brauchen trotzdem auch besondere Aufmerksamkeit. Also,
Ja, ich finde es halt super schön. Also ich mag das, ich finde es auch nicht schlimm, wenn ein Hund sehr aufgeregt ist oder viel Aufmerksamkeit braucht oder noch schöner, wenn ich an einem Hund arbeiten darf, mache ich das ja, wie man sich denken kann, total gerne. Von daher, das stresst mich nicht. Mich stresst es auch nicht, die ganzen Hunde beim Spazieren zu managen. Ich hätte ja faktisch auch immer nur 3 an der Leine oder beziehungsweise Ivy wäre auch eigentlich gefühlt bald schon so weit freilaufen zu dürfen. Wenn sie keine Pflegestelle mehr wäre, weil als Pflegestellenhund kommt die grundsätzlich nicht von der Leine. Aber wenn das unser Hund wäre, hätte ich ja 3 freilaufende Hunde und nur 2 an der Leine. Also so schlimm ist das alles nicht. Siehst du? Ja, so kann man sich Sachen schönreden.
Ich bin sehr gespannt.
Wie war denn dein Hund im Moment der Woche?
Oh, Drama. dramatisch, aber indirekt eigentlich, aber doch direkt. Aber so, dass wir unabhängig voneinander gereist sind und haben uns dann am Ende der Tage wieder gemeinsam in Hamburg getroffen. Aber ich war mit einem Auto unterwegs und das ging auch alles gut. Dann hat aber der Bus ein bisschen gemackt in den letzten Wochen, obwohl er sehr neu ist. Aber gut, darauf kann man heutzutage nichts mehr geben. Er kam frisch aus der Werkstatt und hatte aber eigentlich wieder denselben Fehler. Und aber der Mechaniker sagte, alles klar, wir machen das irgendwie nochmal, aber ihr könnt damit fahren, ist alles überhaupt kein Problem. Ich habe mich darauf verlassen, das war jetzt irgendwie kein Thema. Also ist meine Frau mit Tochter und 4 Hunden im Bus dann ein paar Tage später alleine gefahren. Ich war in Sitzung und plötzlich klingelt andauernd mein Telefon. Ich dachte mir so, irgendwas ist komisch. Und gehe ran und dann hörte ich einfach nur noch Panik. Also ich hörte, kennst du das, wenn auf der anderen Seite der Leitung einfach von jetzt auf gleich, du bist eigentlich in einem ganz anderen Thema, nur noch Panik ist. Ich hörte quasi ein Kinderschrei, Hunde, die unruhig sind, richtig massiv unruhig sind. Und eine Frau, die sagte, dieser Bus fährt nur noch 80, hier kann ich mehr beschleunigen, es ist alles ganz schlimm. Also habe ich ganz kurz musste ich mich auch sammeln und ich merkte diese ganze Aufregung. Ne? Also wenn du spürst, wie viel Aufregung und Magie in negativer Form da herrscht, hast du nur 2 Möglichkeiten. Entweder du wirst sehr klar und deutlich oder du wirst ganz ruhig und sagst, hey, also noch fährt er. Du suchst jetzt die nächste Raststätte, dann gucken wir uns den Motorraum mit FaceTime an, dann gucken wir. Währenddessen kriegte ich Fotos vom Display und vom. Ich habe gesagt, wir machen es nochmal. Wir fahren jetzt raus, wir packen den Bus, wir gucken uns das an, wir entscheiden, was dann ist. So. Also um das alles, es ging noch natürlich noch ewig lange weiter. Also es war am Ende des Tages, dann hat sie es geschafft und auch in die Werkstatt geschafft. Und es war einfach nur ein Schlauch, der abgegangen ist und dementsprechend ist der Motor dann in den sogenannten Notmodus gegangen und deshalb funktionierte das nicht mehr. Aber Learning wieder war das, also wenn du merkst, wie Hunde aufgeregt sind, wenn die anfangen massiv zu hecheln, du hörst das übers Telefon, du kriegst aber auch diese ganze Aufregung mit und deshalb sind die Hunde logischerweise auch aufgeregt, ne? Dann multipliziert sich das so und dieses Energiefeld in diesem Bus, hättest du ein Streichholz angezündet, dann wäre das Ding hochgegangen. Und einmal mehr so für mich das Learning, wenn du Ruhe bewahrst, was in so einer Situation natürlich auch, also mein Puls war auch über 130 deutlich, obwohl ich gesessen bin, dann veränderst du was. Und zwar massiv. Wenn ich auch nur ein Stück weit einen anderen Sound angeschlagen hätte, wäre das vielleicht anders ausgegangen. Und ich will mir gar nicht vorstellen, das geht dann natürlich dann auch so um Situationen, dann bist du auf dieser Raststätte und dann wartest du da und dann sprichst du, dann müssen die Hunde vielleicht mal raus, dann musst du aufpassen, weil du bist auf der Autobahn.
Mit 4 Runden und einem Kind, du meine Güte.
Genau.
Boah. Genau. Ja, das ist uncool, sehr uncool.
Genau. Also deshalb, es passte perfekt eigentlich zu unserem Thema heute, nämlich das Thema Aufregung und da war jede Menge Aufregung und wie gesagt, einmal mehr das Learning, je ruhiger du wirst und je entspannter du versuchst, das alles ganz cool wegzumoderieren und Lösungen zu finden, desto mehr hast du da eine Chance, dass da nichts passiert. Es ist einfach auch eine Gefahr in irgendeiner Form. Ne?
Ja, deswegen verstehe ich natürlich da auch die Aufregung deiner Frau komplett. Also die Vorstellung auf einer Autobahn mit 4 Hunden, einem Kind, einem kleinen Kind. Ja, das ist schon maximal stressig emotional. Aber du hast natürlich völlig recht, das löst das Problem halt auch nicht. Ne? Und aber das ist immer so leicht gesagt. Und ist eigentlich ein sehr schöner Einstieg in unser Thema auch, weil genau dieses Problem haben wir halt mit der Stimmungsübertragung eben auch im Umgang mit den Hunden. Ne? Und das hast du ja dann auch jetzt beschrieben, ne? Letztendlich, dass die Gruppe Hunde die Erregung aufgesaugt hat und dann auch, dann überträgt sich das gegenseitig immer mehr. Dann spürst du als Mensch, die Hunde sind nervös, das macht dich nervöser. Deine Nervosität macht die, also absoluter Teufelskreis, ne?
Ja. Horror, das ist die Situation aus der Hölle. Also ja. Ich bin bei so solchen Situationen, warum auch immer, keine Ahnung, Gott gegeben, dann fahre ich eher die Systeme runter und sag so, okay, Analyse, mal genau gucken, nochmal durchatmen. Wäre es mir passiert, genau dasselbe. Ich hätte es genauso gemacht, weil ich genau gewusst hätte, das Kind da hinten drin, ich habe die vier Hunde, wahrscheinlich müssen die irgendwann auch mal raus. Mhm. Gerade bei dem Stress, logischerweise. Und dementsprechend hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert. Aber genau da sind wir beim Thema. Es gibt Hunde, die sind recht tiefenentspannt. Die sind auch ausgeglichen, ausbalanciert. Kriegst du auch so schnell vielleicht nicht aus der Ruhe, zeigen völlig normales Verhalten. Es gibt aber auch welche, die, sagen wir es mal so, in jeder Situation aufgeregt sind nahezu. Oder es gibt Trigger, die sie so anpingen, dass sie dann in diesen Aufregungsmodus verfallen und teilweise wirklich vogelwild und dann aber auch sehr schnell sich so rein bellen oder rein moderieren in diesen Zustand und dann in so einem Tunnel sind, wo sie auch schwer wieder rauszukriegen sind. Und teilweise eben einfach auch gar nicht gut. Teilweise auch entstehen dadurch auch Situationen, die recht gefährlich sind, wie ich finde, manchmal sogar. Aber wie kommt das überhaupt dazu, wenn wir von vorne beginnen? Wie kommt es überhaupt dazu, dass es Hunde gibt, die einfach so extrem aufgeregt sind und so dann auch nicht mehr ansprechbar sind?
Das hat natürlich mehrere Gründe. Das kann zum einen rassetypisch sein, weil es gibt ja Rassen, die auch dahingehend gezüchtet wurden, hohes Energielevel zu haben und sehr schnell zu sein, schnell zu reagieren, schnell zu schreiten, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Schäferhunde denke, die halt auch sehr eigenständig arbeiten müssen, die alles mitbekommen müssen, die sehr aufmerksam sein müssen und auch ein hohes Maß an Erregung gut aushalten müssen und wegatmen können müssen. Das heißt also, ausdauernd gestresst zu sein. Also wenn man sich anschaut, wie jetzt zum Beispiel ein Border Collie so eine Schafsherde hütet, dann ist der stundenlang maximal auf Zack. Das heißt, er hat nicht nur ein sehr hohes Energielevel, der kann diesen Stress und diese Aufregung sehr lange aufrechterhalten. Also das hält der aus. Der hat dann einen langen Atem für. Das wäre jetzt zum Beispiel in dem Fall dann ja auch rassetypisch, dass dieser Hund halt jemand ist, der sagt, also anzünden kannst du mich problemlos jederzeit, aber mich beruhigen, runterfahren und mich von Reizen, die von außen kommen, dass ich mich da nicht angesprochen fühle und da nicht drauf reagiere, das fällt mir echt schwer, weil das ist gar nicht vorgesehen. Eigentlich ist ja vorgesehen, dass ich permanent im Arbeitsmodus bin. Das heißt, jetzt in unserem Hausgebrauch als Familienhund müssen wir da natürlich total viel unterstützen bei so einer Rasse. Dann gibt es Hunde, die bringen das einfach individuell so mit, wie bei uns Menschen auch. Hunde, die das vielleicht aus früheren Generationen genetisch mitbekommen haben oder die einfach so sind. Der ist ja auch bei uns Menschen so. Jeder kommt ja als Überraschungspaket zur Welt. Natürlich haben wir genetisch viel mitgekriegt von Eltern, Großeltern und so weiter. Aber trotzdem können sich Sachen mal durchsetzen, mehr als andere oder mal überspringen Dinge, Generationen. Oder es ist vielleicht auch tatsächlich nachweislich auch bei Hunden möglich, dass da ein ADHS im Spiel ist oder sowas. Ne? Das heißt, du hast ein Thema mit Selbstregulation und mit Aufmerksamkeit und so weiter. Das gibt's bei Menschen wie bei Hunden oder bei Tieren im Allgemeinen individuell. Und dann gibt es halt Hunde, denen wird das halt anerzogen. Die werden halt einfach permanent aufgepitcht. Und dieser hohe Erregungsgrad wird quasi gefördert, meistens natürlich unbewusst. Aber dann potenziert sich das und entwickelt sich über Monate. Dann hast du einen Hund, der war zu Beginn gar nicht so drüber. Und anderthalb oder zwei Jahre später denkst du, du hast einen totalen Irren vor dir stehen, der überhaupt nicht mehr klar denken kann, nicht mehr geradeaus schauen kann. Und der wurde halt in den letzten anderthalb bis zwei Jahren unbewusst dahingehend, aber auch, ich sag mal, unterstützt in dieser Entwicklung. Das macht natürlich keiner extra, aber das passiert manchmal, also wenn du einen Hund hast, der sehr pushy ist, ne, und der jetzt einfach einen hohen Erregungsgrad hat und darauf eine positive Ansprache bekommt, ist das natürlich klar, dass das halt mehr werden wird, ne? Und das machst du natürlich nicht extra. Wenn wir uns jetzt die Situation vorstellen, dass ein, ich sag mal, 6 Monate alter Hund sich total freut und super aufgeregt ist und überdreht ist und total süß auf jemanden zugewedelt kommt und derjenige geht dann in die Hocke und streichelt den und fängt vielleicht sogar an, mit dem zu spielen, dann wurde das gerade gefördert. Und das ist ja etwas, da kann man ja keinen Vorwurf machen, der das jetzt übersehen hat. Ne? Der einfach nicht gedacht hat, dass das so eine Tragweite haben könnte nachher. Wir müssen halt so oft als Menschen unsere Impulse wiederum total gut kontrollieren im Umgang mit dem Hund, damit wir nicht versehentlich wiederum uns Eigentore schießen. Das bedeutet, dass wir halt super viel nachdenken müssen und aufmerksam dafür sein müssen. Und es gibt halt Hunde, bei denen ist das überhaupt nicht schlimm. Da passiert nichts Schlimmeres und es entwickelt sich nichts Schlimmeres. Aber es gibt Hunde, dann merkst du plötzlich, boah, ich kann den gar nicht mehr runterregulieren. Jetzt fängt er an, nur noch zu winseln oder ist nur noch am Bellen oder jetzt kriegt er seine Erregung gar nicht mehr in den Griff. Und auf dem Weg dahin habe ich das halt übersehen. Irgendwann ist das passiert, ne? Und da wäre es jetzt wahrscheinlich total falsch, sich da groß Vorwürfe zu machen, weil das macht ja keiner extra. Aber man muss halt es erkennen und sehen und sagen, okay, hier habe ich einen Hund, der braucht eine absolut große Unterstützung jetzt, um das wieder hinzubekommen.
Genau, und das ist doch eigentlich was wir alle kennen, dass sich manchmal Dinge verselbstständigen, ohne dass wir das groß mitkriegen oder meistens dann erst das Resultat, weil einfach auch im Alltag manchmal die Zeit fehlt oder wir es einfach wirklich nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil andere Dinge Priorität haben. Was aber, glaube ich, wichtig ist, dann immer wieder erstmal in die Analyse zu gehen. Ne? Also das heißt zu gucken, okay, warte mal, irgendwie hier läuft gerade was irgendwie mega schief. Woran liegt's denn eigentlich oder was sind denn die Triggerpunkte und was ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ein Hund oder dass der Hund so extrem aus dem Ruder läuft. Und extrem ist ja dann auch immer wieder relativ. Also es gibt Leute, die nervt schon das reine Bellen, ne, und das Anschlagen ständig und immer wieder. Gibt aber dann auch wieder irgendwie Leute, Hunde, die alles Mögliche auseinandernehmen. Gibt's auch. Also so Übersprungshandlungen. Also die Ausläufer von Stress, sage ich mal, ja, und Aufgeregtheit, die sind ja total unterschiedlich. Und klar, ich glaube, einfach ist es dann, wenn du merkst, dass du vielleicht den Hund zu oft angestachelt hast und wildes Spiel mit ihm gemacht hast und ihn nicht wieder runterkriegst und sich das dann letztendlich irgendwie einfach auch einschleift. Aber was ist mit diesen Verhaltensweisen, die doch schon irgendwie gravierender sind, die so viel Aufregung in sich haben, dass wir sie wieder bearbeiten müssen? Wie gehen wir da vor?
Also am Ende ist ja das größte Problem unsere Sicht auf die Dinge, weil wir fühlen uns einfach total schlecht, wenn wir einen Hund, der verzweifelt aufgeregt ist und vielleicht dabei auch super freundlich, dass wir den jetzt da in seiner Freude und in seiner Erregung abbrechen. Und das ist die Wahrheit. Das beobachte ich jetzt seit 20 Jahren in meinen Kursen und ich weiß, dass Menschen das so empfinden. Ich weiß, dass Menschen denken, das ist doch voll assi, der freut sich gerade, das ist doch klar, dass der ganz aufgeregt ist. Passiert ja auch ganz viel und jetzt soll ich zu dem total gemein sein. Nein, du sollst nicht zu dem gemein sein, du sollst ihm helfen. Du sollst ihm einfach nur helfen, damit zurechtzukommen, weil deinem Hund geht's gerade halt einfach überhaupt nicht gut. Der hat halt total Stress. Der hat richtig großen Stress. Und jetzt stell dir vor, geh mal kurz mal einen Exkurs zu den Menschen wieder. Stell dir vor, du bist Vater oder Mutter und du gehst mit deinem Kind in eine Situation wie Spielplatz, Supermarkt, Geburtstag von jemandem, irgendwas, wo viel los ist. Und dein Kind eskaliert. Schreit rum, rennt rum, stößt Sachen um, schiebt, haut, drückt, schreit. Eskaliert einfach. Komplett und kriegt sich nicht mehr in den Griff, dann würdest du doch als Eltern nicht daneben stehen und sagen, ach guck, aber es freut sich ja so, das Kind. Ist doch meint es ja nicht böse. Das Kind meint es ja nicht böse. Das Kind ist aber überhaupt nicht in der Lage, jetzt gerade wieder zu sich zu finden und zu sagen, okay, ich atme jetzt nochmal durch. Es ist ganz viel los um mich rum. Ich muss mal eine Sache nach der anderen mir anschauen. Ich kann mir eine Sache nach der anderen vielleicht auch erleben, aber ich kann jetzt nicht ausrasten. Mhm. Weil das endet wahrscheinlich nachher in so einer Art Weinanfall oder Wutanfall von dem Kind, weil einfach die Energie nicht mehr kanalisiert wird richtig. Und das ist, wir würden als Eltern so einem Kind zur Seite stehen. Wir würden vielleicht sagen, stopp. Stopp, du beruhigst dich jetzt, komm mal runter, wir schauen uns jetzt eins nach dem anderen an. Aber erstmal atmest du wieder. Du kommst jetzt mal einmal runter und wenn du soweit bist, dann gucken wir uns alles in Ruhe an. Aber wir lassen dich jetzt natürlich nicht hier eskalieren und Tobsuchtsanfälle haben. Mhm. So, und darum geht es. Und das ist das, was bei unseren Hunden schlussendlich ja passiert. Mhm. Die sind überfordert mit den Eindrücken oder mit dem, was um sie herum passiert. Vielleicht auch mit einem Verbot. Ne? Also sagen wir mal, nehmen wir mal einen Hund, der Kindern beim Fußballspielen zuschaut. Und der Hund eskaliert, weil der will da mitmachen. Der will da hinrennen und der will sich den Ball holen. Und der ist jetzt aber an der Leine. Und jetzt fängt er halt an, völlig frei zu drehen. Und du kriegst ihn nicht mehr runterreguliert. Und der schreit und der bellt und der beißt in die Leine. Und vielleicht, wenn er richtig wütend wird, beißt er irgendwann auch nach hinten möglicherweise in dich rein. Ja, weil der so frustriert ist und so das nicht aushalten kann. Und auf dem Weg dahin gibt es aber 1 Million Situationen, in denen ich ihm hätte helfen können, dass er jetzt in dem Moment gut damit zurechtkommen kann. Das heißt nicht, dass dem das egal wird. Muss es ja auch nicht. Der darf ja eine Meinung zu Sachen haben. Ich will ihm ja gar nicht, ich will ihn ja nicht passiv machen. Ich will ja nicht, dass mein Hund stumpf wird oder ich will ihn nicht brechen. Aber ich will, dass er halt lernt, mit Dingen umzugehen. Gut, so, dass ihm das nicht schadet und auch keinem anderen schadet. Das heißt also, ich muss ihm helfen, mit einer gewissen Erregung zurechtzukommen, mit Frustration zurechtzukommen, mit Verboten zurechtzukommen, mit einer Menge Spaß muss man auch zurechtkommen. Wenn es zu lustig wird, können wir auch ausflippen. Da müssen wir auch wissen, wann gut ist. Das Total. Kennen wir auch von Kindern. Ne? Kindergeburtstag und plötzlich alle nur noch am Bein, weil es war zu lustig. Also da brauchen unsere Schutzbefohlenen, unsere Kinder, unsere Hunde brauchen hier Unterstützung. Das heißt nicht, dass wir sie kaputt machen wollen oder dass wir ihnen irgendwas nehmen wollen. Das heißt nur, dass sie einfach eine Ansage brauchen in dem Moment. Und diese Ansage kann auf diverse Arten passieren. Hängt ja total vom Empfänger ab. Was braucht der denn jetzt für eine Ansprache? Ich kann jetzt nicht sagen, ihr müsst dann mit dem Hund dies oder jenes machen, weil das wird nicht zu jedem Hund passen. Aber er braucht halt eine Ansprache, die deutlich macht, so wie du gerade drauf bist, geht's hier nicht mehr weiter für dich. Stopp. Du hörst jetzt damit auf. Und ich nehme mir die Zeit, die notwendig ist, um dich dahin zu begleiten, um dich damit zu unterstützen. Und jetzt wissen wir ja auch, dass Hunde, wenn wir jetzt sagen wir mal, ich habe einen super hoch erregten Hund, der rastet total aus, der guckt mich gar nicht mehr an, der ist gar nicht mehr in der Lage, mich anzugucken, weil der so die Synapsen weggebrannt hat schon. Und ich gehe jetzt zu dem runter in die Hocke und fange an, den zu streicheln und ruhig auf ihn einzureden, weil ich denke, ich fahre den jetzt runter über Berührungen und Stimme. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, halt super gering. Wahrscheinlich kann es sogar sein, dass ich das sogar fördere noch. Das ist aber in unserer Denkensweise als Mensch etwas, zu dem wir oft greifen, weil wir dann einfach sagen, ich rede jetzt ruhig mit dem Hund. Und ich berühre den jetzt ganz sanft und dann fahre ich mir den so runter. Und oftmals beobachtet man, dass die Hunde das nicht mitmachen. Die wollen auch in diesem Moment überhaupt gar nicht angefasst werden. Und die gucken dich auch nicht an, wenn du mit denen sprichst. Am besten ist, du versuchst auf egal welche Art, beispielsweise, ich meine jetzt ein Beispiel, es muss nicht auf jeden Hund passen, du stellst dich jetzt auf die Leine, damit die Leine nicht immer wieder auch Zug-Gegenzug fördert, ne, weil das kann auch pushen. wenn ich den Hund an der Leine habe und der zieht und ich ziehe zurück und er zieht wieder hin und ich ziehe zurück, das pusht, ne? Das dreht den weiter auf. Also, damit das nicht passiert, mache ich jetzt den Baumstamm. Ich stelle mich auf die Leine, so dass der Hund stehen, sitzen, liegen kann, so wie er mag. Und ich bleibe einfach da stehen und bin ruhig und ich schreie ihn nicht an. Und ich streichel ihn nicht und ich lobe ihn nicht und ich rede ihm nicht gut zu, sondern ich bleibe jetzt mal erst stehen. Und dann, wenn ich ihn anfassen möchte, dann greife ich fest in den Hund rein und ich streichel nicht. Ich greife einfach nur fest in den Hund rein und mache ihm mit der Stimme eine klare Ansage. Sowas wie Stopp oder Na. Etwas, wo mein Hund merkt, oh, da passiert gerade eine Ansage. Hier ist gerade mein Verhalten nicht gut, nicht erwünscht. Ich komme nicht weiter. Das ist etwas, was ich noch machen könnte, wenn ich das Bedürfnis habe, den zu berühren. Ich könnte aber auch hingehen und einfach sagen, ich bleibe jetzt einfach auf dieser Leine stehen. Ich bleibe nur auf der Leine stehen. So lange, bis der sich runterreguliert hat selber. Früher oder später wird er das tun. Es hängt natürlich total von der Situation ab. Wenn ich jetzt am Beispiel des Parks bin, eben mit den Kindern, die Fußball spielen. Schöner Sommertag, die Leute liegen da, die grillen, die lesen Bücher. Ich komme mit meinem Hund und stelle mich auf die Leine und der kläfft jetzt 45 Minuten durch. Das geht halt nicht. Das kannst du den ganzen anderen Menschen einfach nicht antun. Du kannst nicht kommen und sagen, ich bin gerade hier in einer Trainingssituation, ich will meinem Hund hier was beibringen und deswegen müsst ihr jetzt 45 Minuten dieses Gekläffe aushalten. Das kann ich nicht machen. Das wäre jetzt keine Lösung. Da müsste ich mir für diese Situation was anderes überlegen. Aber optimal wäre, ich hätte auf dem Weg zum Park mit den spielenden Kindern schon so oft mit dem Hund geübt, wie man mit Erregung umgeht, wenn das Maß niedriger ist, dass ich in dieser Situation im Park mit den spielenden Kindern relativ zügig in eine Handlungskette komme, die mein Hund auch kennt, wo mein Hund auch weiß, worauf es hinausläuft. Aha, sie stellt sich auf die Leine, sie hat mir jetzt eine Ansage gemacht und ich komme aus der Nummer nicht raus, wenn ich mich nicht runterfahre. Aber damit wir in diese hocherregten Situationen rein können, müssen wir halt früher anfangen. Und zwar im häuslichen Bereich, zu Hause. Wir wissen alle, dass Hunde auch zu Hause an der einen oder anderen Stelle aufkratzen. Wenn es an der Tür bimmelt, wenn Besuch kommt, wenn ich den Boden wische oder Staubsauger sauge oder es wird irgendwo eine Situation zu Hause geben, wo wir sagen, da ist der Hund eher hoch erregt, das stresst den oder was auch immer. Und hier kann ich ja schon mal anfangen zu üben. Oder wenn ich meinem Hund sage, du bleibst jetzt hier liegen und ich gehe in der Zeit in die Küche und fange an zu kochen. Das könnte ja auch ein provozierter Zustand sein, dass ich einfach sage, okay, das findet der total schlimm, das hält der nur schwer aus, das ist etwas, da bleibt der nicht liegen und dann müsste ich den 15 Mal zurückbringen. Habe ich gerade mit der Ivy gehabt. Ivy hat sich vorgenommen, bei uns im Bett zu schlafen. Ich habe mir vorgenommen, Ivy schläft jetzt nicht bei uns im Bett. Da sind wir noch nicht an dem Punkt. Das heißt, ich bin an einem Abend, die schläft in unserem Zimmer in einem Körbchen neben Ronja, und ich habe sie halt 15 Mal aus diesem Bett rausgeholt. Das war halt super ätzend, ne, weil ich wollte eigentlich schlafen gehen. Aber das war mir in dem Moment egal, weil mir war sehr wichtig, dass sie weiß, dass mein Atem definitiv länger ist als ihrer. Und ich bin dabei ruhig geblieben, ich habe sie nicht angeschrien, ich habe nicht geschimpft, ich wurde auch nicht wütend. Das hätte alles nichts gebracht, sondern ich habe sie mir einfach geschnappt, sie zum Körbchen gebracht. Ich habe sie da nicht gestreichelt, sondern ich habe sie einfach da reingelegt, gesagt, du bleibst jetzt hier liegen. Habe dann gesagt, also Platz, und bin in mein Bett gegangen. Und dann ist sie hochgesprungen und dann habe ich das wieder gemacht. Und dann habe ich das wieder gemacht und habe ich das wieder gemacht. Und irgendwann hat Ivy gedacht, okay, dann war sie ein bisschen frustriert. Dann kann es auch sein, dass sie wimmert. Dann kann es auch sein, dass sie dann anfängt zu bellen. Das könnte ich dann korrigieren, wenn ich will, wenn mich das stört. Ich könnte es aber auch einfach laufen lassen, damit sie einfach, sie muss lernen, damit zurechtzukommen. Und das Leben besteht nur aus sowas. Das Hundeleben auch, das Menschenleben auch. Wir können
immer
nicht,
wieder, ja.
Wir können nicht machen, wie wir wollen. Das geht nicht. Nein, nein, nein. Wir müssen durch diese Dinge durch. Keiner darf das auf der Welt. Und wenn du dir jetzt eine Hundegruppe anschaust, im Auslandstierschutz, in einer Hundetagesstätte, Wildhundegruppen, Straßenhunde untereinander, wo du willst, schau dir eine Hundegruppe an, die mehr oder weniger zusammenlebt. ja, also die sich kennt. Kein Hund kann sich das erlauben, so erregt zu sein. Da gibt's so hart auf die Fresse für. Wenn ein Hund sich so verhält in einer Hundegruppe, dann wird ein ranghoher Hund kommen, der sehr ruhig und souverän ist und der wird dem eine verpassen. Aber frag nicht, die Ansage, die sitzt dann, die ist statisch, die ist nicht laut. Die ist einfach nur sehr, sehr deutlich. Die ist nicht aufgeregt, da wird nicht rumgebissen oder sowas. Sondern da kommt eine Ansage, die so deutlich ist, die ist unmissverständlich. Keiner kann sich das erlauben, in einer Hundegruppe einen solchen Erregungsgrad zu haben. Das können die sich nur bei uns Menschen erlauben, weil wir es ungerecht finden, denen eine Ansage zu machen. Aber diese Ansage, von der ich die ganze Zeit spreche, das ist eine Hilfestellung, das ist ein Liebesbeweis, das ist ein Miteinander, das ist eine Erziehungsmaßnahme. Ich bin diejenige, die dich in diese Situation bringt. Also ich spreche jetzt von mir. Ich bringe dich, Ivy, in die Situation, dass du gerne in mein Bett möchtest. Du hast das Bedürfnis. Es ist aber jetzt nicht erlaubt. Punkt, Ende. Geht halt nicht. Wir können ja keine 8 Hunde im Bett haben. Wir haben ja teilweise auch noch Betreuungshunde hier. Was meinst du, was dann los ist? Mal abgesehen davon, als Pflegehund, finde ich, müssen wir schon gucken, dass wir sie jetzt nicht ihr nicht Dinge angewöhnen, die nachher ihr auf die Füße fallen, wenn sie dann eine Familie findet. Ich bringe sie in diese Situation, also bin ich auch in der Verantwortung, ihr zu helfen, damit zurechtzukommen. Und ich kann dann nicht daneben stehen und sagen, ja, Pech für dich, dann bist du jetzt halt ganz erregt, dann bellst du und ich sitze daneben und streichel dich 8 Stunden, bis du endlich schläfst. Oder ich gebe irgendwann einfach nach und dann kriegst du, was du willst und dann haben wir den Erregungsgrad noch gepusht.
Ja, gut, ich denke, was eben wesentlich ist, und das ist ja das, was du gerade auch sehr beispielhaft, Gott sei Dank, erzählt hast, ist eine Form von Begrenzung einfach. Ne? Also ich setze dir einen Rahmen, in dem du dich bewegen kannst. Und das ist genau das, was ich auch immer und immer wieder erlebe. Und was auch immer und immer wieder notwendig ist, weil Hunde vergessen sehr schnell. Und nicht, weil sie gerne vergessen, sondern weil sie auch gerne wieder das tun, was sie gerne tun oder was sie gerne machen möchten. Das ist dann schon so ein bisschen vergleichbar mit Kindern. Aber wir haben eben, das ist immer wieder auch die Situation, regelmäßig, dass alle 4 Hunde an die Eingangstür stürmen, wenn jemand zu Besuch kommt. Und das ist natürlich Wahnsinn, weil für alle Beteiligten das einfach nur in Stress ausartet. Und federführend sind da natürlich immer Bella und Pelle. Immer. In einer abartigen Geschwindigkeit stehen die da und der Rest dann auch. Und dann wird es auch lautstark. So. Da gibt es eine kleine Treppe und es ist jedes Mal, wenn diese Situation entsteht, das ist Gott sei Dank nicht mehr so oft, aber es passiert, je nachdem, wenn sie merken, es ist jemand, den sie auch noch gerne kennen oder gerne mögen, dann ist der Trigger noch härter. Also jedenfalls bei uns. Dann dauert es einfach manchmal noch 2 Minuten, bis ich Menschen reinlassen kann. Und nicht, weil ich mit den Hunden erstmal übe, sondern einfach, um für eine angenehme Situation zu sorgen. Mhm. Und das bedeutet dann auch, dass du zirkusdirektormäßig diesen Sack Flöhe erstmal schön, die sitzen dann, das ist ganz lustig, auf so einer Nebentreppe, sitzen die alle 4 nebeneinander. Da sitzen sie dann und können es kaum erwarten, immer noch. Ich muss warten, bis diese Spannung weg ist. Also das heißt, bis sie dann entweder ganz entspannt da sitzen und das sieht man dann, oder wenn sie sich dann hinlegen auf die Treppe, so dass sie einfach merken, diese Menschen kommen jetzt erstmal ganz entspannt rein. Diese Menschen können ihre Jacken aufhängen. Diese Menschen können entscheiden, wollen sie überhaupt Kontakt oder wollen sie keinen Kontakt haben. Und je länger das dauert, desto uninteressanter wird das Ganze. Das ist auch lustig zu sehen. Also diese Aufregung, siehst du richtig den Level, der so langsam runterfährt. Meistens ist das in 3 Minuten wie erledigt. Aber wenn du das ein oder wenn ich es einreißen lasse, dann wird das vogelwild. Das geht dann, und das ist wirklich nur mit totaler Konsequenz zu lösen, weil tue ich es nicht, springt einer die Tür hoch zum Beispiel und versucht die Tür aufzumachen. Pelle, weil er es kann. Also er kann es gar nicht erwarten, ich mach mal schnell die Tür auf. Ist das okay? Weißt du so. Und dieses Begrenzen und diesen Rahmen zu setzen, ist für mich eigentlich immer wieder elementar in allen Situationen. Es ist genauso wie bei Kindern oder auch in Beziehungen. Einfach das Territorium, so sind wir normale gestrickt Lebewesen. Wir brauchen unseren Rahmen, tun wir es nicht, weiten wir es auch immer wieder, oder wird er uns nicht gesetzt, weiten wir es immer weiter aus. die Welt ist ja grenzenlos.
Das ist ja auch total wohltuend. Es gibt einem ja ganz viel Sicherheit. Da ist ja jemand, der hat voll den Plan und den Durchblick und der macht Ansagen. Und das ist ja etwas, was sowohl Hunde als auch Menschen total mögen, sich an jemanden anlehnen, der eine Führungsqualität hat, der dir Sicherheitsgefühl gibt, weil der einfach Sachen durchzieht, durchsetzt und auch konsequent ist. Und ich glaube, wovon wir uns halt befreien müssen, ist halt von dem Gedanken, dass das irgendwie unfair wäre oder dass man da irgendwie denjenigen beschneidet. Ich verstehe das, aber ich verstehe den Gedanken total, dass man, gerade wenn einer sich super freut, das ist auch etwas, was ich ganz, ganz oft höre in der Hundeschule, wenn ich dann sage, hör mal, diese Situation im Eingangsbereich, die eskaliert ja total, ne? Und das ist eine schöne Stelle, das ist eine schöne Situation, in der wir jetzt üben könnten, wo wir, also ich sag mal, den ersten Schritt in, du fährst dich runter, du regulierst dich runter, genau wie du es gerade beschrieben hast, Mike, ne? Von ganz hoher Erregung immer weiter runter, bis es, man könnte sagen, egal wird, bis man sagen kann, ich habe mich jetzt im Griff, ich habe das jetzt im Griff, ich kann jetzt ganz entspannt zu den Menschen hingehen, mal an der Hand schnuppern und Hallo sagen, ohne zu eskalieren. Ich habe mich wieder reguliert. Und umso mehr ich das mit einem Hund übe, umso schneller kann er das später auch. Also es wird am Anfang länger dauern und umso mehr wir üben, umso einfacher fällt ihm das und umso besser kommt er auch mit Stresssituationen zurecht und umso besser kann er auch damit umgehen, wenn ich ihm sage, jetzt sind wir in einer Situation, da hinten ist eine läufige Hündin, da hinten sind Artgenossen, da hinten ist ein Vogel oder ein Hase, da hinten ist bla und du bist am Durchdrehen, stopp, regulier dich runter. Du hast das geübt, du kannst das, ich helfe dir, ich bin jetzt hier, ich bin Baumstamm, ich bin souverän, ich bin ruhig. Ich schreie dich nicht an, aber ich streichel dich auch nicht, ich lobe dich nicht, ich push dich nicht darin. Das ist halt elementar wichtig, dass wir das mal begreifen, dass das gut zureden in den Situationen und das Streicheln ganz häufig genau kontraproduktiv ist. Sag besser gar nichts. Also du sollst den Hund nicht anschreien, du sollst ihn nicht schimpfen, aber auch nicht fördern, auch nicht loben. Du lobst eher in die Erregung rein.
Ich glaube auch wichtig zu wissen, und das habe ich auch schon ein paar Mal, glaube ich, im Podcast jetzt hier gesagt, dass Begrenzung oder Regeln oder einen Rahmen setzen hat nichts damit zu tun, jemanden weniger zu lieben, also in dem Fall den Hund, sondern das ist auch ein Zeichen von Zuneigung. Auch das, also Verantwortung zu übernehmen, ist ein Zeichen von Zuneigung. Ich glaube, es ist immer falsch, oder es ist durchaus falsch zu sehen, dass Regeln etwas Schlimmes sind oder etwas Unbequemes sind oder gar etwas Ablehnendes. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, wir müssen uns einfach auch ein Stück, wir müssen Verantwortung übernehmen und wir müssen einfach auch, wenn wir jemanden mögen, ihm ein Feedback geben. Das ist ja wie in Freundschaften auch. Gute Freundschaften sind ja nicht nur die, wo man dem anderen den ganzen Tag sagt, wie toll man ihn findet, sondern auch ein Feedback zu geben, wenn etwas nicht gut läuft. Das ist elementar, weil daran können wir wachsen. Und das ist bei uns Menschen so und das ist bei logischerweise beim Umgang mit dem Hund genauso. Ein Hund kann nur wachsen, kann nur sich positiv verändern, wenn er Feedback bekommt. Sowohl positiv als auch negativ. Natürlich wird er gelobt, wenn er etwas besonders gut gemacht hat. Aber er wird eben einfach auch in Schranken gewiesen oder er kriegt dann Feedback, dass es nicht okay ist, wenn sein Verhalten nicht okay ist. Mhm. Das hat was mit Beziehungen zu tun. Und ich finde das gar nicht schlimm.
Ja, es ist genau wie du sagst. Das ist, eigentlich ist es eine Hilfestellung und auch ein Liebesbeweis. Und wir müssen halt dem Hund in diesen Momenten echt helfen. Und das, wenn er so hoch fährt, müssen wir direkt reagieren. Und wir können aber parallel halt, und das ist das, was halt so wichtig ist, in den nicht so hoch erregten Situationen schon ganz viel üben. Und es ist wichtig, dass wir auch nicht in die Meidung gehen als Menschen, dass man sagt, oh, dann nehme ich den Hund besser da oder da nicht mit hin, weil dann ist er da so erregt und dann dreht er da durch und dann wird das super unangenehm und nervig. Nee, nimm den doch bitte jetzt mit. Helf ihm da durch. Setz dich dorthin, stell dich auf die Leine, lass den Hund zur Ruhe kommen. Er muss das üben, er muss das üben. Das ist so wichtig. Das tut dem Hund gut. Natürlich ist er nachher fix und fertig. Und das ist ja auch nicht schön. Ich mache es ja auch nicht gern. Ich gebe es ja zu. Ich mag das auch nicht gern. Mir tun die Hunde in dem Moment natürlich auch leid. Weil ich sehe ja auch, dass die kämpfen und dass das anstrengend ist für die Hunde. Das ist nicht keine schöne Aufgabe. Aber im Resultat habe ich dann einen Hund, der durchs Leben geht und mit sich zurechtkommt, mit der Welt zurechtkommt, mit Situationen zurechtkommt und eben kein permanentes hohes Stresslevel hat und nicht an jeder Ecke durch alles angezündet wird. Das ist ja auch nicht schön. Und ich wünsche meinem Hund ja, dass der ein möglichst cooles Leben leben kann, wo er mit sich und der Welt gut zurechtkommt. Und das ist halt der Weg dorthin. Und Ruhearbeit ist halt elementar. Besonders wenn ich einen Hund habe, wo ich weiß, jetzt am Beispiel Border Collie, aber auch am Beispiel eines jeden Hundes, der jung ist, der vielleicht einfach ein sehr erregter oder ein High-Level-Hund ist. Wenn ich merke, ich habe einen Hund, der sich leicht aus der Ruhe bringen lässt, der schnell erregt ist, der schnell Stress hat, dann ist das der Hund, mit dem ich als allererstes Ruhearbeit mache. Pushen, rennen, Bällchen holen, durchgedrehte Actionspiele und Raufereien, die stelle ich hinten an. Wir machen jetzt mal erst Ruhearbeit. Liegen bleiben, aushalten, Ruhearbeit. Das heißt natürlich nicht, dass er den ganzen Tag in der Ecke liegen muss. Ich lasse den Hund vernünftig aus, aber ich bin im Umgang mit diesem Hund und die Dinge, die wir tun, sind eher im Erregungsgrad niedrig. Ich helfe ihm erstmal dadurch, dass er das schafft. Und dann können wir mal gucken, inwiefern wir nachher erregendere Sachen machen zusammen. Dann haben wir aber auch schon eine ganz gute Basis uns aufgebaut. Und es gibt gerade bei diesen High-Level-Hunden, Malinois und Schäferhunde und ja hier die Border dieser Welt und so weiter, ist das halt wirklich ganz elementar, erstmal Ruhe zu arbeiten, um dann Erregung zu machen.
Schönes Schlusswort für heute. Wird bestimmt nochmal ein Thema sein, bin mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, ihr habt schon mal ganz viele wertvolle Tipps bekommen, wie mir im ersten Schritt zumindest die Hunde ein wenig wieder zur Raison bekommt. Danke für heute.
Vielen Dank ebenfalls und dann hören wir uns in der nächsten Woche.
Juhu, bis dann.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.